SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, hören Sie Rendezvous. In der Schweiz stehen Zehntausende Wohnungen leer, zeigt eine Studie, und vor allem in der Agglomeration wird weiter gebaut. Schleuse auf für den Lachs. Bei Rotterdam ist eine Hürde weg. Die Rückkehr des Lachses in Schweizer Gewässer kommt damit näher, sagt Christian Hossli vom WWF.
Das freut uns sehr, dass diese Tür jetzt dem Lachs und anderen Wanderfischen geöffnet wird.
Aber der Weg von Holland bis in die Schweiz ist weit. Dann der Erste bringt sich in Position. Der deutsche CSU-Politiker Manfred Weber will Nachfolger werden von Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident. Und seit 6 Jahren ist Martina Voss-Tecklenburg Nationaltrainerin der Schweizer Fußballfrauen. Auf dem Weg zur WM-Qualifikation muss sie noch eine Zusatzrunde einlegen, dann aber ist Schluss. Wir ziehen Bilanz im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Guten Mittag. Eine Wohnung zu finden, das ist besonders auf dem Land einfacher als auch schon. Denn in der Schweiz stehen immer mehr Wohnungen leer. Die Credit Suisse schätzt, dass mehr als 70'000 Wohnungen leer stehen. Denn vor allem in den Agglomerationen werden mehr Wohnungen gebaut als benötigt. Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti.
Seit rund 8 Jahren steigt die Zahl der leerstehenden Wohnungen. Ein Trend, der sich auch in diesem Jahr fortsetzt. Aktuell schätzt die Credit Suisse, dass auf 100 Wohnungen 1,6 Wohnungen leerstehen. Damit herrscht nun offiziell kein Wohnungsmangel mehr. Hierfür liegt der Richtwert des Bundesamts für Wohnungswesen bei 1,5%, ein Wert, der bis ins vergangene Jahr hinein noch unterschritten wurde. Trotz immer mehr leerer Wohnungen werde nach wie vor sehr viel gebaut, vor allem Mietwohnungen, erklärt CS-Immobilienspezialist Fabian Waltert.
Diese Bautätigkeit, die war lange eine willkommene Reaktion auf das starke Bevölkerungswachstum der Schweiz, auf die starke Zuwanderung. Gerade diese Zuwanderung ist nun aber seit einigen Jahren bereits rückläufig und trotzdem ist eben die Bautätigkeit bis zuletzt sehr hoch geblieben.
Die Folge, das Angebot übersteigt zunehmend die Nachfrage, die Zahl der leerstehenden Wohnungen steigt. Die Situation unterscheidet sich aber stark von Region zu Region. In vielen Städten ist es noch immer schwierig, eine Wohnung zu finden. Anders in den Agglomerationen und vor allem in den ländlichen Gebieten. Dort warten viele der fertig gebauten Siedlungen noch immer auf Mieterinnen und Mieter. Dennoch wird munter weitergebaut. Günstiges Bauland ist nur eine der Erklärungen dafür. Eine weitere sei die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank mit ihren Negativzinsen, erklärt Immobilienspezialist Waltert.
Die hat dazu geführt, dass gerade institutionelle Anleger wie Pensionskassen und Versicherungen einen sehr starken Anlagedruck verspüren. Mit vielen Anlagemöglichkeiten, wie etwa eben Staatsanleihen, können sie kaum mehr eine befriedigende Rendite erwirtschaften und darum eben diese starke Bewegung hin zu den Immobilien.
Eine Bewegung, die mittlerweile aber auch bei den Immobilien die Renditen unter Druck setzt. Denn wegen des Überangebots können die Immobilienverwalter nicht mehr so hohe Mieten verlangen. Allein im Monat August sind die Mieten um durchschnittlich 0,5% gesunken, wie dem neuesten Index zu entnehmen ist, den das Immobilienportal ImmoScout24 zusammen mit dem Beratungsunternehmen IAZI publiziert hat. Tendenziell dürften die Mieten in nächster Zeit weiter sinken, denn noch sind viele neue Siedlungen im Bau. Bei den Aufträgen aber, da zeichnet sich ein Ende des bald 10-jährigen Baubooms ab. Nach Angaben des Schweizerischen Baumeisterverbandes sind die neuen Aufträge im ersten Halbjahr nämlich um 8% zurückgegangen.
Lorenzo Bonatti. Nun weitere Meldungen in der Übersicht mit Ursula Vogler.
In der Schweiz soll die Bahn ab 2020 den tatsächlichen Stromverbrauch bezahlen, statt pauschal abzurechnen. Der Bundesrat will damit Anreize setzen, um Energie zu sparen. Er hat beschlossen, die Verordnung anzupassen. Die SBB und die BLS Netz AG berechnen heute den Stromkonsum anhand von Pauschalwerten. Dies entspreche aber nicht dem effektiven Verbrauch, so der Bundesrat. Je nach Wetter und Fahrverhalten könne der Verbrauch gegenüber dem Mittelwert um bis zu 40% abweichen, teilte das Bundesamt für Verkehr mit. In Altdorf im Kanton Uri dauern die Löscharbeiten bei einer Recyclinghalle an. Noch immer steige schwarzer Rauch aus dem Gebäude an, meldet die Agentur Estia. In der Nacht brannte die Recyclinghalle bis auf die Grundmauern nieder. Die Polizei forderte die Bevölkerung während Stunden dazu auf, die Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen auszuschalten. Inzwischen wurden diese Verhaltensanweisungen der Polizei an die Bevölkerung wieder aufgehoben. Das Tötungsdelikt in einem Regionalzug in Saletz im St. Galler Rheintal vor 2 Jahren wird nicht mehr länger untersucht. Ein 27-jähriger Mann hatte im August 2016 im Regionalzug zwischen Buchs und Saletz 2 Frauen getötet und 2 weitere Personen verletzt. Auch der Mann kam ums Leben. Deshalb wurde die Strafuntersuchung nun abgeschlossen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Der Umsatz im Schweizer Baugewerbe ist im ersten Halbjahr zurückgegangen im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der Gesamtumsatz betrug gut 9 Milliarden Franken, ein Minus von rund 1%. Außerdem seien 8% weniger Aufträge eingegangen, schreibt der Schweizerische Baumeisterverband. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hat eine Delegation in die nordkoreanische Hauptstadt Pyongyang geschickt, um mit der Planung des nächsten Gipfeltreffens der Staatschefs der beiden Koreas zu beginnen. Der Gipfel soll noch im September in Pyongyang stattfinden. Der Leiter der Delegation sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er habe einen Brief von Präsident Moon bei sich, den er dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un übergeben werde. Südkorea will mit den Vorschlägen die Gespräche zur nuklearen Abrüstung der koreanischen Halbinsel wiederbeleben. In reicheren Ländern nimmt die Zahl jener Menschen zu, die zu wenig Sport treiben oder im Alltag zu wenig körperlich aktiv sind. Das schreiben Forscher der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, in einer Studie. Insgesamt seien das über 1,4 Milliarden Menschen, heißt es weiter, oder rund 1/3 aller Frauen und 1/4 aller Männer weltweit. Das Problem sei in wohlhabenderen Staaten größer, weil die Menschen beispielsweise mehr Zeit am Arbeitsplatz verbrächten und leichteren Zugang zu kalorienreichem Essen hätten. Die WHO empfiehlt, mindestens 150 Minuten pro Woche Sport mit moderater Intensität oder 75 Minuten mit kräftiger Intensität, wie bei Joggen oder Teamsport. Tennis. Der Weltnummer 1 Rafael Nadal ist am US Open in New York der Einzug in den Halbfinale gelungen. Er gewann gegen den Österreicher Dominic Thiem nach fast 5 Stunden in 5 Sätzen. Nadal trifft im Halbfinale am Freitag auf den Argentinier Juan Martín del Potro. Del Potro gewann zuvor gegen den US-Amerikaner John Isner. Das Wetter. Heute ist es häufig sonnig, in den Bergen gibt es am Nachmittag Quellwolken, vereinzelt Regengüsse. Morgen Vormittag ist es länger sonnig, am Nachmittag gibt es von Westen her Schauer und Gewitter. Die Temperaturhöchstwerte liegen in der ganzen Schweiz zwischen 23 und 27 Grad.
12.38 Uhr. Eine Spaltbreite reicht, damit der Lachs den Weg zurück in unsere Flüsse finden könnte, nach fast 50 Jahren. Das ist die Hoffnung der Umweltorganisationen, die dafür gesorgt haben, dass in den Niederlanden bei Haringvliet nahe Rotterdam die Schleusen ein paar Zentimeter geöffnet werden. Von dort, von diesem windigen Schleusenkomplex, die Reportage von Elsbeth Gucker.
Ted Schleicher beobachtet mit seinem Feldstecher ein paar Seeschwalben, die hoch über dem Schleusenkomplex ihre Kreise ziehen. In ein paar Jahren werde diese längliche Bucht vor der Schleuse ein internationaler Vogelkreuzpunkt sein, freut sich der Förster im Dienst der niederländischen Umweltschutzorganisation Naturmonumente. Die Haringvliet-Schleuse ist ganze 5 Kilometer lang. Der graue Komplex mit den 17 imposanten Schleusentoren schließt das Rotterdamer Hinterland hermetisch von der Nordsee ab. Er ist Unterteil der sogenannten Delta-Werke. Damit werden jene gigantischen Schleusen und Wehre bezeichnet, die dafür sorgen, dass der Südwesten der Niederlande trocken bleibt.
De vogels die broeden in Siberië en overwinteren in Afrika, dat is Noord-Zuid. Maar West-Oost, de verbinding voor de vissen, die was er niet. Die gaan we herstellen. Het wordt een internationaal kruispunt.
Die Vögel, die hier Halt machen, brüten in Sibirien und überwintern in Afrika. Das ist die Nord-Süd-Route, erklärt Vogelkenner Ted Schleicher. Aber die West-Ost-Route, diese Verbindung für die Fische, die gab es nicht mehr und die stellen wir mit dem Öffnen der Schleusen jetzt wieder her, damit ein internationaler Kreuzpunkt entsteht. Denn mehr Fische ziehen automatisch mehr fischfressende Vögel an. Wenn Tetzleiter von wir spricht, meint er die 5 Umweltorganisationen sowie die staatliche Forstverwaltung, die sich seit 18 Jahren für eine kleine Öffnung der Schleusentore stark machen. Denn damals, beim Erstellen der Deltawerke, spielte die Umwelt keine Rolle. Die weltweit einzigartigen Bauten waren die Antwort der niederländischen Wasserbauingenieure auf die verheerende Flutkatastrophe von 1953, bei der mehr als 1800 Menschen ertranken und mehr als 100.000 Menschen Haus und Hof verloren.
De emotie daarvan was so groot dat men maar eigenlijk één ding wilde: veiligheid. Nooit meer een overstroming in Nederland. En daarom zijn de deltawerken gebouwd. En toen speelde ecologie, het milieu, dat speelde helemaal nog niet zo'n rol.
Die 1800 Toten hätten eine tiefe Narbe hinterlassen, weiß der 62-jährige Umweltschützer Tetzleuter. So etwas sollte nie wieder passieren können. Deshalb habe damals einzig die Sicherheit im Vordergrund gestanden. Sicherheit steht noch immer an oberster Stelle, aber Umweltaspekte spielen heute auch eine Rolle. Inzwischen gibt es ein Gesetz, das die Öffnung der Haringvliet-Schleusentore ermöglicht. Die Trinkwasserentnahme wurde flussaufwärts verlegt und fast alle Bauern sind mittlerweile überzeugt, dass ihre Felder keinen Schaden nehmen werden, wenn demnächst salziges Wasser durch die kleine Öffnung der Schleusentore rund 6 Kilometer flussaufwärts strömt. So ist auch diese Hürde genommen, damit Lachse, Störe und andere Zugfische in Schweizer Bergbächen laichen können. Für Tetzleuter ist es ein historischer Moment.
Es ist ein historischer Moment. Der Salm und der Stör und allerlei andere Sorten, die können für das erste in 50 Jahren unter der Schuiftür durch, das Haringvliet ab und weiter stromaufwärts, ja, tot in Switzerland.
Der genaue Zeitpunkt der Öffnung hängt mit dem Wasserstand des Rheins zusammen. Durch die sommerliche Trockenheit ist dieser noch sehr tief. Sobald er einen normalen Pegelstand erreicht hat, werden die Schleusentore ein paar Zentimeter geöffnet. Voraussichtlich Ende Oktober, Anfang November dürfte dies der Fall sein.
Der Bericht von Elsbeth Gucker. Ja, auch in der Schweiz ist man seit einigen Jahren daran, den Lachs wieder in den Rhein und andere Gewässer zurückzuholen. Stark engagiert sich da zusammen mit Bund und Kantonen der WWF. Dort ist das für das Projekt Lachs Comeback der Biologe Christian Hossli zuständig. Ihn habe ich gefragt, welche Bedeutung hat die Schleusenöffnung bei Rotterdam für Sie?
Das ist ein sehr erfreuliches Ereignis für uns. Wir begrüßen diese Öffnung sehr, weil damit eigentlich die Eingangspforte in den Rhein geöffnet wird. Es ist sehr ein symbolträchtiges Bauwerk, weil es wirklich zu gutes am Rhein, im Rheindelta steht. Und das freut uns sehr, dass diese Tür jetzt dem Lachs und anderen Wanderfischen geöffnet wird.
Aber der Weg von Holland bis in die Schweiz, der ist weit für die Lachse, führt sie durch Deutschland und Frankreich. Welche weiteren Hindernisse gibt es da noch auf diesem langen Weg?
Da haben Sie recht. Der Lachs muss da eine beträchtliche Distanz zurücklegen, von der Nordsee bis zurück in die Schweiz. Da stehen ihm leider noch weitere Hindernisse im Weg. Es gibt noch andere Kraftwerke, die da oberhalb im Rhein stehen. Glücklicherweise wurden diese aber in den letzten Jahren oder ein Großteil davon mit Fischaufstiegsanlagen ausgerüstet, sodass er diese passieren kann. Und aktuell hindern ihn nur noch 3 Kraftwerke zwischen Straßburg und Basel an seiner Rückkehr in die Schweiz.
Und wie weit ist man da mit den Bemühungen, auch diese letzten Hürden abzubauen?
Bis 2020 soll dieses letzte Stück auch noch vernetzt werden. Insofern sind wir da jetzt eigentlich im Schlussspurt und hoffen, dass dieses Ziel auch erreicht werden kann.
Was, Christian Hossli, gewinnen wir eigentlich mit einem Comeback des Lachses in den Schweizer Gewässern?
Da gewinnen wir einerseits natürlich einen äußerst faszinierenden Fisch zurück in unseren Gewässern. Der Lachs ist wirklich ein majestätischer Fisch mit einem super faszinierenden Lebenszyklus. Es geht aber natürlich nicht um den Lachs alleine. Uns geht es darum, dass man den Rhein als Ganzes wieder natürlicher, wieder vielfältiger, wieder lebendiger gestaltet. Und davon profitieren am Schluss am Ende nicht nur der Lachs, sondern auch alle anderen Tiere und Pflanzen im und entlang dem Rhein.
In der Schweiz werden Lachse ja seit einigen Jahren im Rhein ausgesetzt, um eine neue Lachspopulation anzusiedeln. Was machen denn diese? Können die auf Wanderschaft gehen?
Das ist richtig. Seit ein paar Jahren laufen da Besatzprogramme. Das ist in diesem Fall leider nicht anders möglich, weil der Rheinlachs als Stamm wirklich komplett ausgestorben ist. Da musste man sich mit solchen Maßnahmen behelfen. Diese Lachse sind aber nicht gefangen, die können auch jetzt schon flussabwärts wandern. Und das Ziel ist eigentlich, dass wenn diese Lachse dann geschlechtsreif sind, was normalerweise zwischen 5 und 6 Jahren dauert, dann zurückkehren wollen, dass bis dann die Hindernisse, die jetzt noch den Weg versperren, ebenfalls vernetzt sind und diese Lachse dann bis dann eben auch wieder zurückwandern können.
Sollte der Lachs, der einst tatsächlich wieder in größerer Zahl in Schweizer Gewässern schwimmen, wäre er dann eine Bedrohung für andere Fischarten?
Davon ist nicht auszugehen. Wie gesagt, der Lachs ursprünglich in der Schweiz in größerer Zahl vorgekommen, ist wirklich ein einheimischer Fisch, der bis vor 60 Jahren in allen größeren Gewässern der Schweiz vorkam. Und insofern nicht davon auszugehen, dass wenn er zurückkommt, dass die jetzigen Fische irgendwie gefährdet oder dass das zu Problemen führen könnte.
Noch vor rund 100 Jahren gingen den Schweizer Fischern zahlreiche Lachse an die Angel oder ins Netz. Ist es das Ziel, dass Lachs in der Schweiz wieder gefischt werden darf und auf unseren Tellern landet?
Das ist sicher nicht das primäre Ziel von uns. Wir schließen aber nicht aus, dass der Lachs eines Tages auch wieder befischt werden kann. Das ist aber sicher erst in einigen Jahren möglich, wenn sich wieder eine stabile Population entwickelt hat. Und dann ist es durchaus möglich, dass der Lachs auch wieder in einem vernünftigen Maß befischt werden kann. Das schließt sich nicht unbedingt aus, ist jetzt aber sicher nicht unsere Hauptmotivation.
Sagt Christian Hossli, er ist beim WWF zuständig für das Projekt Lachs Comeback. Ja, und so geht es bei uns im Rendezvous weiter. Notfall für ein Rettungsteam.
Oh, haben Sie noch was gegen die Schmerzen?
Ja, ich würde gerne noch mal etwas geben. Ich habe Druck, 120er Systolensättigung ist gut.
Die Situation ist nicht echt, die Retter üben an einer Puppe im neuen Simulationszentrum Notwil. Training für den Ernstfall, dazu unsere Reportage gleich. Und kurz vor eins, Frankreich will die Studienplätze gerechter verteilen, nicht mehr per Losentscheid, sondern über eine Internetplattform. Hört sich gut an, ist für Zehntausende angehende Studenten aber Stress pur. Zuerst dies. Seit 4 Jahren steht Jean-Claude Juncker an der Spitze der EU-Kommission. Eine weitere Amtszeit will der Luxemburger aber nicht mehr machen. Die Nachfolger stehen in den Startlöchern. Der deutsche CSU-Politiker Manfred Weber hat als erster offiziell bekannt gegeben, dass er die Nachfolge übernehmen will. Manfred Weber ist Chef der größten Fraktion im EU-Parlament, der Volkspartei, und damit per se ein Kandidat mit Chancen. Über Manfred Weber und die Ausgangslage, der Bericht von Oliver Washington.
Der 46-jährige Manfred Weber steigt von der Pole Position ins Rennen. Man muss davon ausgehen, dass er die Unterstützung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel hat. Ihr wird nachgesagt, dass sie künftig gerne einen Deutschen auf dem wichtigsten Posten in Brüssel sehen würde. Für Weber spricht er auch, dass seine möglichen parteiinternen Konkurrenten bis anhin schlechter dastehen. Zum Beispiel der Chefverhandler der EU bei den Brexit-Verhandlungen, Michel Barnier, soll auch Ambitionen haben. Doch kann er nur dann ins Rennen steigen, wenn er die Brexit-Verhandlungen schon bald in trockenen Tüchern weiß. Auch der frühere finnische Premierminister Alexander Stubb gilt als möglicher Konkurrent. Aber ihm fehlt die Unterstützung von gewichtigen Politikern wie Merkel zum Beispiel. So sind die Chancen durchaus intakt, dass Weber zunächst zum Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei gewählt wird. Dann erst kann er losrennen mit guten Chancen. Denn man kann davon ausgehen, dass die Volkspartei auch nach den EU-Wahlen im nächsten Frühling wieder stärkste Partei im EU-Parlament wird. Sie wird damit automatisch Anspruch auf das Kommissionspräsidium anmelden. Das Problem ist, dieses Rennen ist kein 100-Meter-Lauf, sondern ein Marathon. Und da gibt es viele Unwägbarkeiten. Denn die Kräfteverhältnisse im EU-Parlament könnten nach den Wahlen unübersichtlicher werden. Bei den letzten Wahlen erzielten die Volkspartei und die Sozialdemokraten zusammen eine absolute Mehrheit. Die beiden Spitzenkandidaten damals, Jean-Claude Juncker und Martin Schulz, versicherten sich gegenseitig die Unterstützung für den Kandidaten der stärkeren Fraktion. Doch nun sind die Volkspartei und die Sozialdemokraten gemäß Umfragen weit von einer Mehrheit entfernt. Sie sind also auf andere Fraktionen angewiesen. Es braucht mehr politische Absprache. Und weil im nächsten Jahr alle Brüsseler Topjobs neu besetzt werden müssen und auch ein Nachfolger für Mario Draghi an der Spitze der EZB gesucht werden muss, dürfte es am Schluss ein grosses Paket für die Besetzung der verschiedenen Topjobs geben. Dabei müssten die unterschiedlichsten Interessen berücksichtigt werden, die nationalen Ambitionen, die Parteienstärke, die gerechte Vertretung der Regionen, die Geschlechter und so weiter. Für Manfred Weber würde auch dann noch sprechen, dass er zur Volkspartei gehört. Ob er angesichts des komplizierteren Bildes aber auch dann noch die Unterstützung von Merkel hat, wissen wir heute noch nicht. So sind Prognosen zum Ausgang des Rennens unmöglich.
In einem Spital erleidet eine Patientin plötzlich einen Herzinfarkt. Im Ambulanzfahrzeug kollabiert das Unfallopfer. Ausnahmesituationen wie diese fordern das Spital und Rettungspersonal aufs Äußerste. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, setzen Spitäler und Rettungsteams in der Schweiz vermehrt auf Simulationstrainings. Im luzernischen Notwil zum Beispiel, dort beim Paraplegikerzentrum, sind in diesen Tagen moderne Simulationsräume in Betrieb gegangen. Zentralschweiz-Korrespondent Christian Oechslin berichtet.
Rettungssanitäter bringen einen Mann auf einer Bahre in die Notfallstation. Das Spitalpersonal kümmert sich sofort um ihn. Er hatte einen Autounfall. Der Patient auf der Bahre ist jedoch nicht aus Fleisch und Blut. Es ist eine Hightech-Puppe, die schwitzen, atmen, bluten und sprechen kann.
Oh, haben Sie noch was gegen die Schmerzen?
Ja, da will ich gerne noch mal etwas geben. Ich habe selber für einen Druck, 120er Systolensättigung ist gut.
Gesteuert und überwacht wird die Übung vom Nebenraum aus. Von dort kann der Übungsleiter den Zustand des Patienten plötzlich verschlechtern lassen. Die Puppe reagiert auf über 100 Medikamente. Kameras und Mikrofone zeichnen auf, wie das Personal unter Stress reagiert, erklärt Helge Regener, der Leiter des Schweizer Instituts für Rettungsmedizin SIRMED am Paraplegikerzentrum.
Wir können auch solche Sachen machen wie zum Beispiel Stromausfall oder das Licht geht aus oder wir geben einen Brandalarm im Nachbar-OP. Das heißt also, wie organisiert sich ein Team, dass sie in der Lage sind, das Ziel in der Patientenversorgung noch ideal zu erreichen?
Zusammen im Team Krisensituationen zu meistern, das sei das Ziel dieser Übungen, sagt Rettungssanitäterin Azarela Reichlin. Sie hat bereits mehrere Szenarien durchgespielt.
Ja, man kann relativ schnell ans totale Limit kommen, wo man das Gefühl hat, Kopf ein Loch gestopft und nachher kommt das nächste wieder. Also ich habe schon mehrere Situationen gehabt, wo ich froh war, habe ich das schon in einer ähnlichen Situation mal im geschützten Rahmen, so wie wir sagen, können trainieren.
Am SIRMED, einem gemeinnützigen Tochterunternehmen der Paraplegikerstiftung, lassen sich seit 2002 Rettungs- und Notfallmediziner weiterbilden. Das Institut ist vom Kanton Luzern als höhere Fachschule anerkannt. Nun sollen sich auch kleine und mittlere Spitäler in Notwil einmieten, die sich die Anschaffung von eigenen Simulationsgeräten nicht leisten können, sagt Helge Regener.
Simulation hat sich in den letzten 10-12 Jahren in der Schweiz und in Europa allgemein im Gesundheitswesen als Lernmethode stark verbreitet, ist aber im Moment noch wirklich mit vergleichsweise hohen Installationskosten verbunden.
Für den Aufbau der neuen Räume investierte das SIRMED rund 3 Millionen Franken. Simulationszentren wie in Notwil gibt es in der Schweiz etwa ein halbes Dutzend. Die meisten befinden sich an grossen Spitälern, zum Beispiel in Zürich oder Bern. Der Bedarf an zusätzlichen Angeboten von Simulationsübungen sei aber vorhanden, sagt Peter Frey, Leiter des Studiendekanats der Medizinischen Fakultät der Universität Bern. Eine eigentliche Konkurrenzsituation bestehe nicht.
Die Angebote sind natürlich auf die Zielgruppe ausgerichtet und die Zielgruppen unterscheiden sich. Wir haben Medizinstudierende und in Notwil sind es Sanitätsangehörige oder Pflegende. Also es sind andere Zielgruppen, die mit anderen Szenarien trainiert werden.
In Notwil ist die Übung auf der Notfallstation nach rund 15 Minuten abgeschlossen. Die Beteiligten erhalten eine kurze Verschnaufpause. Anschließend wird der Einsatz mit Hilfe der gemachten Video- und Tonaufnahmen genau analysiert, damit das Personal dann bereit ist, wenn es wirklich ernst gilt.
Simulationstraining für den Ernstfall, Christian Oechslin hat berichtet. Sie hören Rendezvous. Es ist 5 Minuten vor 1. Zehntausende Studienanfängerinnen und Anfänger in Frankreich wissen noch immer nicht, ob, wo und was sie studieren können. Dabei beginnt das neue Semester Mitte Monat. Erstmals setzt Frankreich auf eine neue Internetplattform, Parcoursup heißt sie. Auf dieser werden Hunderttausende von Studienplätzen gerechter vergeben. Bis heute läuft die Einschreibefrist. Doch statt mehr Gerechtigkeit herrscht für viele Studierende vor allem Chaos. Aus Paris der Bericht von Daniel Voll.
Am Anfang stand ein guter Vorsatz. Der große Mehrwert von Parcoursup sei, dass die Studierenden selber wünschen könnten, wo sie studieren wollten, lobte Hochschulministerin Frédérique Vidal immer wieder.
Alors la première plus-value c'est réellement le choix qui a été donné aux étudiants tout au long du processus de justement de choisir l'endroit où ils auraient à étudier l'année prochaine.
Den Studienplatz selber wünschen, das war neu. Denn bisher wurden sie teilweise per Losentscheid verteilt. Nun sollen das Profil der Anwärter und ihre Lebensumstände, der Wohnort zum Beispiel, eine größere Rolle spielen. In der Theorie hört sich das Prozedere einfach an. Studienbewerber reichen mit ihrem Dossier über die Internetplattform Parcoursup 10 Wünsche ein, an welchen Hochschulen sie welches Fach studieren wollen. Diese Dossiers werden dann in den betreffenden Hochschulen angenommen oder abgelehnt. Für Maxime Morin schien die Sache darum einfach. Ein guter Maturant, der schon lange wusste, dass er Ingenieurwissenschaft studieren wollte. Bereits im März reichte er seine Dossiers ein.
Parce que moi j'avais des vœux extrêmement précis, j'avais vraiment deux filières, je savais déjà que je choisirais entre ces deux filières.
Ich hatte also ganz präzise Wünsche, an welchen Schulen ich den Vorkurs dazu besuchen wollte. Für andere, die sich noch nicht entschieden hatten, ob sie zum Beispiel Literatur oder Recht studieren wollten, war es wesentlich komplizierter. Doch einfach war auch Maxime Morins Fall nicht. Zuerst einmal hörte er während 2 Monaten gar nichts. Dann kam von der ersten Wunschhochschule in Paris eine Absage trotz Maximes guten Noten. Mit der Begründung, sein Wohnort an der Peripherie der Hauptstadt sei zu weit entfernt. Maxime bekam auch Angebote, aber von Hochschulen am unteren Ende seiner Prioritätenliste. Also hoffte er weiter auf die Zusage einer Hochschule mit einem höheren Leistungsniveau. Bis Mitte Juli, dann entschied sich Maxime für eine zweitbeste Lösung.
Et une qui était meilleure, où j'étais pas loin sur la liste d'attente, mais bon, je me suis dit, en fait, c'est assez stressant comme système.
Ich stand noch bei einer besseren Hochschule auf der Warteliste. Aber ich wollte nicht weiter warten, es war mir zu stressig, jeden Morgen in den Briefkasten zu schauen, ob eine positive Antwort kommt oder auf dem Telefon den aktuellen Stand auf der Warteliste nachzuschlagen. So habe ich mich für eine Hochschule entschieden, die zwar gut, aber vielleicht nicht die beste ist. Aber ich wollte mir auch die Ferien nicht vollständig verderben und musste zudem ein Zimmer suchen. Ein kleines Studio von vielleicht 10 Quadratmetern Fläche, spartanisch eingerichtet. Ein rotes Bettsofa, ein Tisch für den Computer und die Lehrbücher, eine Kochnische mit Waschmaschine. Wie die meisten anderen Studenten musste Maxime ein Zimmer in der Nähe der Schule suchen.
Il y en a plein qui sont en studio, surtout que mes études, c'est un emploi du temps assez chargé.
Unser Stundenplan ist derart befrachtet, dass wir es uns nicht leisten können, 3 Stunden pro Tag in öffentlichen Verkehrsmitteln zu verbringen. Ob Parcoursup sein Ziel erreicht hat, allen Bewerbern einen Studienplatz zu vermitteln, ist noch nicht klar. Aber ein Ziel hat er deutlich verfehlt. Ein großer Teil der Studienanfänger in Frankreich muss zu Semesterbeginn weiterhin die Wohnung wechseln.
Aus Paris der Bericht von Daniel Voll. Ja, und gleich haben wir im 1. und 4. Martina Voss-Tecklenburg zu Gast, die noch Trainerin der Schweizer Frauenfußballnationalmannschaft. Die direkte WM-Qualifikation hat sie mit ihrem Team gestern verpasst. Die Schweizer Frauen müssen in die Barrage. Wir reden mit ihr über vertane Chancen und verblüffende Erfolge im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Ursula Vogler.
Ende Jahr soll es in der Schweiz 72.000 leere Wohnungen geben. Damit rechnet die Grossbank Credit Suisse aufgrund erster veröffentlichter Zahlen von Städten und Kantonen. Die Bank geht von einer Leerwohnungsziffer von 1,6% aus. In der Schweiz soll die Bahn ab 2020 den tatsächlichen Stromverbrauch bezahlen, statt pauschal abzurechnen. Der Bundesrat will damit Anreize setzen, um Energie zu sparen. Er hat beschlossen, die Verordnung anzupassen. In reicheren Ländern nimmt die Zahl jener Menschen zu, die zu wenig Sport treiben oder im Alltag zu wenig körperlich aktiv sind. Die WHO empfiehlt, mindestens 150 Minuten pro Woche Sport mit moderater Intensität oder 75 Minuten mit kräftiger Intensität zu machen, wie bei Joggen oder Teamsport.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.